Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, die Entscheidung zu N24 ist gefallen. N24 und Matze Mohr werden von dem Konsortium um Thorsten Rossmann und Stefan Aust erworben. Dieses Team hat die beste Lösung präsentiert. Es entsteht damit der größte unabhängige TV-Informationsdienstleister Deutschlands mit Sitz in Berlin.
Thomas Ebeling, der Vorstandsvorsitzende der ProSiebenSat.1 Media AG, während einer kurzfristig einberufenen Telefonpressekonferenz am 16. Juni. N24 ist also verkauft, was sich die Käufer davon versprechen, gleich hier in der Medienmagazin-Ausgabe vom 19. Juni 2010. Vielen Dank, dass Sie trotz Fußball- und Adelshochzeit dabei sind. Es dreht sich auch um Hauptstadtjournalismus bei den weiteren Themen hier im Medienmagazin, aber hören Sie selbst.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und dies ist das Radio 1 Medienmagazin.
Medienwirtschaft.
Um 13 Uhr ist es. Herzlich willkommen zu den N24-Nachrichten.
Eine Meldung in eigener Sache. N24 bekommt neue Eigentümer. Das Management um Thorsten Rossmann übernimmt gemeinsam mit dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust den Nachrichtensender von der ProSiebenSat.1 Media AG. Dem Konzern bleibt das Unternehmen dennoch eng verbunden. Die neue N24 Media GmbH wird weiter die Nachrichtensendungen für Sat.1, für ProSieben und Kabel1 sowie für das Sat.1 Frühstücksfernsehen produzieren.
Das ist natürlich eine Meldung, wie geschaffen für das Medienmagazin von Radio 1 mal nachzufragen. Zumal, Sie werden sich erinnern, am 16. Januar im Medienmagazin vor 5 Monaten war es noch eine Option. Das sogenannte Management Buyout, wie der Selbstkauf betriebswirtschaftlich genannt wird. Zuvor noch ein interessantes Nebendetail des Verkaufs. So der Ex-Spiegel-Chef Stefan Aust, der nun Mitgesellschafter von N24 ist, auf der eilig einberufenen Telefonpressekonferenz zu seinem Hybridprojekt online, TV und auch Print. Die Woche, Sie erinnern sich, das Printmagazin ist ja vom Watz-Konzern letztlich nicht durchgereicht worden. Demzufolge fallen die Rechte wieder an Stefan Aust zurück.
Ja, wir werden das Projekt Die Woche, was ja so eine Art, sagen wir mal, Hybridmagazin zwischen Online und Print und Fernsehen sein soll, werden wir in diese Kooperation mit einbringen, soweit das die Verträge, die wir mit der Watz mal geschlossen haben, darüber zulassen. Das ist ein ziemlich breiter Rahmen, den wir da haben. Und wir werden ganz sicher von dieser Basis aus dieses Projekt versuchen, so schnell wie es geht, in Bewegung zu setzen. Und wir haben da eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl dabei, will ich mal sagen. Denn wenn Sie in diesem Bereich was Neues machen, dann ist es natürlich geradezu die Voraussetzung, einen Fernsehbetrieb im Rücken zu haben. Und was Besseres als einen aktuellen, der Aktualität ausgerichteten Fernsehsender für ein solches Projekt können Sie nicht haben.
Ja, Details in dem Interview, was ich geführt habe mit Dr. Thorsten Rossmann. Er ist ja der Geschäftsführer von N24 und auch der Initiator dieses Management-Buyout-Projekts N24, also selbst zu kaufen. Aber zuvor natürlich noch einige Details zu dem Vertrag, der ja mit ProSiebenSat.1 Media geschlossen wurde, dieser Verkaufsvertrag. Zum Beispiel, man sagt immer, jetzt sei N24 unabhängig, aber man ist ja doch recht abhängig von ProSiebenSat.1 Media, weil man nach wie vor die Formatnachrichten liefern wird und ein Wochenmagazin und auch noch was Neues entwickeln will. Aber es mehrt sich auch Kritik, ob das nun der Betriebsrat ist oder ob das die Landesmedienanstalten sind, die sagen, also hier werden ja 72 Mitarbeiter entlassen. Hören wir, was Thorsten Rossmann zu erzählen hat, den ich gestern besuchen konnte.
Also zunächst mal, glaube ich, muss man sagen, dass wir N24 und Matz & Mohr rückwirkend zum 1. Januar 2010 erworben haben. Wirksam wird dieser Deal, wird dieser Vertrag mit dem sogenannten Closing, also wenn praktisch alle aufschiebenden Bedingungen, Anmeldungen, Genehmigungen, die erforderlich sind, erteilt sind, vorliegen. Und dann sind wir aller Voraussicht nach schon im Sommer, in diesem Sommer dann unabhängig als Produzent unterwegs. Richtig ist, dass jeder Produzent abhängig ist von seinen Auftraggebern. Das ist bei uns nicht anders. Der Unterschied ist der, dass wir hier mit dem Kauf dieses Unternehmens wirklich langlaufende Produktionsverträge erhalten haben, auch ausverhandelt haben, die es uns ermöglichen, mit einer sehr großen Planungssicherheit, im Übrigen auch Planungssicherheit für die Mitarbeiter, hier in den Wettbewerb zu gehen. Und auf dieser Basis können wir dann, glaube ich, auch in Ruhe und in Sorgfalt neue Formate und Ideen entwickeln, die wir dann in der Tat im Markt anbieten werden. Das Portfolio dieses neuen Unternehmens reicht, und das ist einmalig oder einzigartig, reicht wirklich von Boulevard-TV über Talksendungen, Magazine bis hin zu Boulevardflächen wie das Frühstücksfernsehen.
Was ist der Vorteil für ProSieben und der Vorteil für N24?
ProSieben reduziert im Zuge dieser Transaktion seine Kosten im Nachrichtenbereich. N24 als selbstständiges Unternehmen wird künftig ein externer Produzent der Nachrichten für ProSieben, Sat.1 und Kabel.1 sein und hat aber auf der Basis eines langlaufenden Vertrages über 7 Jahre bis Ende 2016 die Möglichkeit, sich hier im Markt langfristig als Nachrichtendienstleister und als Sender zu positionieren.
Sie haben nur noch die Hälfte des Budgets für Nachrichten zur Verfügung. Müssen 72 Stellen abbauen, also konkret Menschen entlassen oder umsetzen. Wie wollen Sie das machen? Also das Nachrichtengeschäft ist sehr teuer. Das wissen nicht nur Sie, das wissen auch andere. Und die Kritik kommt natürlich jetzt.
Ja, Nachrichten sind in der Tat teuer. Wir werden aber auch nach diesen Restrukturierungsmaßnahmen, die notwendig sind, immer noch 30 Millionen Euro für Nachrichten ausgeben. Das ist immer noch sehr viel Geld. Die Einsparung selbst gewinnen wir eigentlich aus 3 Bereichen. Zum einen werden wir das sogenannte variable Produktionsbudget reduzieren. In diesem Budget sind Ausgaben enthalten für Teams, für Reisen, für den Einsatz von Reportern. Zum anderen haben wir Vorteile dadurch, dass wir nicht mehr in dem Konzern sind. Hier haben wir natürlich auch Umlaufkosten und verschiedene Dienstleistungen, die wir dann aus der Gruppe beziehen mussten. Das fällt künftig weg. Hier können wir frei im Markt agieren. Und zum Dritten, das ist der große nächste Posten, das ist in der Tat eine Stellenreduktion, die dann erforderlich wird, weil anderweitig dieses Kostenziel nicht zu erreichen ist. Das betrifft 72 Stellen, roundabout 72 Stellen, für die wir aber auf verschiedene Art und Weise eigentlich immer noch versuchen, bestmöglich zu sorgen, in dem Sinne, dass wir einen, glaube ich, sehr großzügigen Sozialplan verabschiedet haben. Der wurde nebenbei gemerkt schon im März unterzeichnet. Zum anderen, und das ist auch Teil des Konzeptes hier bei dem Kauf des Senders, sehen wir vor, künftig ein wöchentliches Magazin für Sat.1 zu produzieren. Das wird nochmal 10, 12 Menschen Beschäftigung geben, die hier im Nachrichtenbereich, im eigentlichen Nachrichtenbereich nicht mehr tätig werden können. Und wir sehen vor, ein eigenes VJ-Netzwerk aufzubauen in Deutschland, in den Regionen. Und auch hier werden wir nochmal gut 13 Stellen schaffen können 2011, sodass wir bei aller Härte, sage ich mal, die mit so einem Restrukturierungskonzept verbunden sind, doch tatsächlich einiges auch wieder auffangen können. Und mit Blick auch auf die Redaktion ist zu sagen, dass wir von diesen 72 Stellen in etwa 39, 40 in der Redaktion selbst, also bei den Redakteuren, abbauen werden. Insoweit ist das auch noch immer noch eine überschaubare Größe.
Stefan Aust, Ihr neuer Mitgesellschafter, machte auf einen Umstand aufmerksam, der manchmal so ein bisschen vergessen wird, dass nach dem Wegzug von NTV und Sat.1 N24 der einzige Sender ist, der überregional aus Berlin sendet. Der RBB zählt da ja nicht als regionales, lokales Angebot für Berlin und Brandenburg. Und er sagte, man müsse sich dieses Vorteils bewusst sein und das auch im Programm niederschlagen lassen. Das bedeutet aber verstärkt die Politikberichterstattung hochfahren und sagen wir mal, sich auf diesen Gebiet dann doch irgendwie so eine Art Markenzeichen erwerben. Sie haben auch von Eigenproduktion gesprochen und mit Stefan Aust haben Sie einen kompetenten Partner im Boot, der ja Spiegel TV mit erfunden hat. Wie kann das aussehen?
Also richtig ist, dass wir den Standortvorteil, den wir hier in Berlin haben, natürlich nutzen wollen, wie wir ihn noch in der Vergangenheit genutzt haben. Künftig werden wir einen noch etwas deutlicheren Akzent auf die Politikberichterstattung legen. Das ist naheliegend, wenn man sich vorstellt, dass wir hier 1 Kilometer vom Reichstag entfernt sind. und das Politikgeschehen auf diese Art und Weise ja sehr einfach und gut verfolgen können. Die Reportagen, die wir vorhaben, diese Eigenproduktion, ist eine Ergänzung unseres Dokumentationsangebots oder ist als solches gedacht. Das heißt, wir werden ab 2011 jährlich gut 50 Reportagen selbst in Auftrag geben, die wir durch die Beauftragung eben auch natürlich inhaltlich entsprechend kontrollieren und beeinflussen, an denen wir dann auch alle Rechte haben werden. Das soll uns hier nochmal eine eigene Handschrift im Reportagebereich geben. Und Stefan Aust ist als Partner jemand, der sich insbesondere im Dokumentations- und Reportagebereich auch als Produzent einen hervorragenden Namen gemacht hat, sich sehr gut auskennt, ein eigenes Archiv hat, das hier möglicherweise auch eingesetzt werden kann, sodass wir insgesamt wirklich alle Voraussetzungen haben, auf diese Art und Weise unser Programm wettbewerbsfähig mit einer etwas anderen Akzentuierung als in der Vergangenheit im Markt zu positionieren.
Dann war auch sehr interessant am Rande Ihrer Präsentation des Deals mit ProSiebenSat.1 Media, dass Stefan Aust auch sagte, dass das Hybridprojekt Die Woche aus TV, aus Print und Online möglicherweise auf eine neue Basis gestellt werden kann, nachdem der Watz-Konzern nicht mehr interessiert war, mit N24 zusammen. Gibt es darüber schon nähere Überlegungen, wie sowas aussehen kann? Ein eigenes Magazin, herausgegeben von N24?
Nein, da sind wir noch in Gesprächen. Fakt ist, dass der Stefan Aust dieses Projekt Woche, soweit es eben die vertragliche Lage zulässt, in N24 einbringen wird. Und insbesondere der Bewegtbildanteil an diesem Projekt oder auch an seinem Konzept ist natürlich für uns interessant. Denn wir haben diese Bewegtbilder und können auf diese Art und Weise, glaube ich, gerade im Internetbereich durchaus nochmal für die eine oder andere Überraschung sorgen in Verbindung mit diesem Konzept, an dem Stefan Aust die Rechte hält.
Aber ein Printverlag im Hintergrund ist dann nicht mehr nötig oder doch?
Das, glaube ich, muss man jetzt erstmal abwarten, inwieweit hier noch Investoren und Interessenten zu finden sind. Soweit ich den Stefan Aust verstanden habe, sind diese Interessenten aber durchaus vorhanden und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir da in Kürze auch was Näheres hören.
Und dann sind wir wieder dabei vom Radio 1 Medienmagazin. Das war Dr. Thorsten Rossmann, der Chef von N24. Es geht gleich weiter mit dem Hauptstadtjournalismus. Radio 1 Medienmagazin. Thematisch zieht sich der Journalismus aus der Hauptstadt, wie erwähnt, durch die Sendung. Zumal ich Ihnen jetzt die Autorin eines neuen Buches vorstellen möchte, das genau diesen analysiert hat. Stefan Weichert, er ist Professor für Journalistik an der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation in Hamburg. Und Live Kramp, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter derselben Hochschule, freier Journalist und Historiker. Sie veröffentlichten im Verlag Hoffmann und Kampe das Buch Die Meinungsmacher. Und im Untertitel heißt es über die Verwahrlosung des Hauptstadtjournalismus. Verwahrlosung auf der einen Seite und Meinungsmachen, das passt doch eigentlich nicht zusammen, oder?
Ich finde, dass Meinungsmache und Verwahrlosung nicht zwingend Widerspruch ist. Manchmal geht das sogar Hand in Hand, dass die Meinung, die gemacht wird, ja nicht unbedingt qualitativ hochwertig sein muss, sondern nur gemacht wird, um Meinung zu machen. Aber im Prinzip bezeichnen wir mit Verwahrlosung auch gar keinen Vorwurf, den wir den Hauptstadtjournalisten machen, sondern es ist eher eine Feststellung. Also wir haben 35 Hauptstadtjournalisten, Parteisprecher, Politikberater befragt. Die konstatieren im Prinzip auf vielen verschiedenen Bereichen, auf vielen Ebenen diese Verwahrlosung. Insofern ist es überhaupt kein Widerspruch.
Und in gewisser Weise sind die gerade die Hauptstadtjournalisten, die Berlin-Korrespondenten, vor allen Dingen auch viele regionale Kollegen, auch Opfer des Systems. Opfer ist auch wieder ein hartes Wort, wenn man es denn zuspitzen möchte. Aber dieses System tatsächlich aus Geschwindigkeit, aus vor allen Dingen elektronischen Medien, die auch immer mehr den Redaktionsalltag sich zum Untertan machen.
Da Sie beide von einer Lehreinrichtung kommen, nehme ich mal an, das ist ein wissenschaftlich fundiertes Buch und nicht nur, ich sag mal, empirisches Material, so mal kurz zusammengetragen und dann eine Tendenz beschrieben. Ganz genau, wie haben Sie Ihre Stichprobe ermittelt und was ist die hauptsächliche oder die Grundthese, die alles erschütternde Grundthese?
Also es ist von der Methodik her kein Buch, das Statistiken benutzt. Also die haben wir natürlich freilich recherchiert, sondern qualitativ an diese Problematik herangeht. Das heißt, wir haben eben mit diesen 35 erwähnten Personen sehr, sehr lange Interviews geführt. Manchmal eine Stunde, manchmal drei Stunden, vier Stunden. Das heißt, es ist empirisches Material, was wir in einem Gespräch mit einer bestimmten Struktur und so weiter, also bestimmten Fragen, die vorgegeben haben, erfasst haben. Und das Ganze haben wir eben ausgewertet, analysiert, angereichert mit zusätzlichem Recherchematerial, was wir selber in Zeitungsausschnitten oder auch wiederum Statistiken ermittelt haben und das Ganze zu einem Buch formuliert haben. Also es ist in dem Sinne auch kein wissenschaftliches Buch, den Anspruch hat es in dem Sinne gar nicht, sondern es ist ein populärwissenschaftliches Buch im besten Sinne. Es soll nämlich eine breite Masse ansprechen, das war unsere Absicht.
Die grundlegende These, die wir verfolgt haben, auch bei der explorativen Auswahl der Gesprächspartner, ist, dass insbesondere die Leiter der Parlamentsredaktion, die Büroleiter hier in Berlin, sei es von der Süddeutschen, sei es Taz-Parlamentskorrespondent, sei es Tagesspiegel etc., Spiegel, dass die schon, wenn man sie richtig befragt, einen zwar nicht repräsentativen, den Begriff wollen wir uns gar nicht überstülpen, sondern einen nachvollziehbaren und plausible Bestandsaufnahme der Situation hier in Berlin abliefern können. Gerade wenn man sie natürlich in Bezug zueinander setzt und korreliert und dann qualitativ auswertet nach diesem schon erwähnten Leitfragenkatalog, den wir entwickelt haben.
Und dann kommt es zu welcher These?
Dann kommt es zu der These unter anderem, dass die unter einem extrem hohen Zeitdruck stehen. Exklusives Material muss her. Sie können kaum noch recherchieren unter diesem Druck. Vielleicht willst du ergänzen.
Es besteht eine gewisse Innovationsresistenz in vielen Redaktionen. Das heißt, wenn Sie sich auch selber umschauen, das können auch die Zuhörer einfach mal machen, selber Stichproben erheben. Wer bloggt denn tatsächlich? Welcher genuine Politikjournalist bloggt tatsächlich? Wer twittert? Es werden immer mehr, aber das muss sich erst noch durchsetzen, gerade insbesondere, weil immer mehr Politiker twittern, also ihre Kurzmitteilungen direkt an den Wähler senden. Also dürfen die Journalisten natürlich nicht sich umgehen lassen und auf der Höhe der Zeit bleiben.
Boulevardisierung ist ein weiteres Problem, wo sicher die Online-Medien treibende Kraft waren. Spiegel Online namentlich auch als das Leitmedium in der Hauptstadt, wie wir festgestellt haben, treibt natürlich auch so ein bisschen die Boulevardisierung voran. Also die kurze Meinung, die Meinung über das Private, die private Seite von Politik, die natürlich nicht immer relevant ist für die politische Meinungsbildung in wenigsten Fällen. Also das sind so eine Reihe von Problemen, die wir festgestellt haben.
Und was ist das Besondere an dem Hauptstadtjournalismus? Denn das, was Sie gesagt haben, aus meiner Beobachtung gilt das auch für andere lokal ansässige Medien.
Das ist natürlich ein Problem, was generell für den Qualitätsjournalismus gilt. Gerade in der Medienkrise wird meist am falschen Ende gespart. Das erhöht natürlich nochmal diesen Druck, weil es immer weniger Leute gibt, die die gleiche Arbeit verrichten müssen oder sogar noch mehr. In der Hauptstadt in Berlin kommt aber eben noch eine besondere Komponente dazu. Hier ist auf 2-3 Quadratmeter Kilometern eigentlich alles geballt zusammen. Also der ganze politische Betrieb, der ganze Journalie, der Medienbetrieb, dann haben sie noch die Kulturindustrie, Schauspieler, Friseure gehen also wirklich in die Etablissements gemeinsam, essen, treffen sich. Also wenn man es auf den Punkt bringen will, es gibt so eine Nähe-Distanz-Problematik. In Berlin ist es einfach schwierig, die Distanz zum Gegenüber zu halten, überhaupt sich zu vergewissern, das ist lediglich das Objekt meiner Berichterstattung, aber nicht mein Kollege, mit dem ich auf Augenhöhe jetzt essen gehe. Und diese Dudes-Kumpel-Saufnähe, die hat in Berlin halt doch nochmal stark zugenommen gegenüber Bonner Zeiten. Das bestätigen zumindest unsere Gesprächspartner.
Die Meinungsmacher über die Verwahrlosung des Hauptstadtjournalismus. Die Autoren Leif Kramp und Stefan Weichert, alles erschienen im Hoffmann und Kampe Verlag Hamburg 2010. Den Link finden Sie dazu unter twitter.com/medienmagazin. Und zum Preis von 20 Euro können Sie dieses Buch käuflich erwerben. Und e-mail-technisch verlose ich am Ende der Sendung ein Exemplar.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Thomas Leif vom Netzwerk Recherche. Und jetzt ein bisschen Soundwechsel. Tja, das ist ein Assoziationsspiel. Warum spiele ich das jetzt? Na gut, ich erlöse Sie. Das ist das Lied gewesen, was unser Bundespräsident Horst Köhler zu seinem Abschied sich gewünscht hat. Und es wurde ihm ja auch intoniert, allerdings natürlich nicht in dieser Marschversion von Glenn Miller. Sondern es war schon ein sentimentaler Blues, ein Abschiedsblues. Und dieser Blues ist so ein bisschen auch die Hinleitung zu dem nächsten Thema. Ich sagte, der Hauptstadtjournalismus zieht sich durch die Sendung und der ganze Abgang von Horst Köhler, die Begleitumstände, welcher Bundespräsidentenkandidat dann von der Hauptstadtpresse, von den Medien sozusagen ausgerufen wurde, bevor alles klar war, spielt so ein bisschen hinein in dieses Feld des Hauptstadtjournalismus und der Verwahrlosung. Aber zuvor von Thomas Leif, dem Chef, dem Vorsitzenden von Netzwerk Recherche der Journalistenvereinigung, eine kleine Kurzkritik, wie gesagt, zu dem Buch Die Meinungsmacher.
Es ist ein Buch in einem Konzert mehrerer Publikationen. Ich glaube, die Stärke des Buches sind auf jeden Fall Interviewpassagen. Manche Gedanken sind ganz interessant, aber ich würde schon sehen, es gibt auch Defizite, zum Beispiel in der Überschätzung der Online-Medien und der Wertstellung der Blogs, die beiden Autoren sehr stark in den Vordergrund rücken. Und es ist ein Beitrag zur Publizistik, aber offen gesprochen würde ich sagen, dass das Buch von Tom Schimek, Nichts Neues und so weiter, für die Leser in seiner Breite und seiner Reflexion der Ereignisse möglicherweise doch noch mehr Stoff bietet. Das hier ist ja ein längeres Projekt und hat eben diese Schwäche meiner Ansicht nach in der Überschätzung auch der Wirkung von Bloggern und der sogenannten Alpha-Journalisten, aber es gibt wertvolle Anregungen.
Aber das Buch kommt offenbar genau zur richtigen Zeit, weil der Hauptstadtjournalismus gerade in der Zeit des Bundespräsidentenrücktritts und der Neuwahl auch aus Sicht der Macher dieses Buches geradezu versagt hat. Wie schätzen Sie es ein?
Ja, ich glaube, das größte Problem des Hauptstadtjournalismus ist, dass sich die wichtigen Leute, die auch große Leitmedien vertreten, zu stark auf die Erzeuger von Informationen im politischen Prozess verlassen. Das heißt, wer in den sogenannten Wohnzimmerkreisen sitzt, wer zu dem Regierungssprecher einen direkten Kontakt hat, kriegt diese Information zuerst, damit sie in Tagesschau ist, damit sie in ZDF heute ist, damit sie möglicherweise in der FAZ ist und bei dpa. Das heißt, die Produzenten suchen sich ihre Leute aus und da gibt es doch einen sehr, sehr engen Kontakt. Und nur durch diesen engen Kontakt konnten so große Pannen passieren wie diese Ausrufung von Frau von der Leyen als Präsidentin-Kandidaten, weil man sich verlassen hat, offenbar gar keine zweite Meinung mehr braucht. Da ist, glaube ich, schon eine fast Unterwerfung und ein System kontrollierter Information. Das ist ein großes Defizit, vielleicht auch die Frage der Eigenständigkeit. Ich glaube, es gibt so eine Deutungspraxis, dass diejenigen, die im engeren Zirkel sind, sich ihre Welt der Deutung selbst ausdeuten und zu wenig inspirieren lassen durch andere Sichtweisen. Und dadurch entsteht natürlich eine Konsensmaschine, die sehr sichtbar ist und die eigentlich nicht so sehr kritisch ist.
Aber weil Sie auch gerade von der Leyen erwähnten, was ist da schiefgelaufen? Warum ist diese Frau so lange gehandelt worden als Nachfolgerin und dann wurde Christian Wulff gezückt? Ist das nur ein Versagen des Hauptstadtjournalismus oder ist hier von der Politik, ich will nicht sagen, falsch gespielt worden, aber vielleicht waren die sich hinter ihren Türen auch nicht sicher, wer es wird?
Es gibt ja eine ziemlich saubere Rekonstruktion, die mittlerweile von den etablierten Politikern auch akzeptiert wird. Und aus der geht ganz eindeutig hervor, dass man nicht mit dieser Eindeutigkeit sagen konnte, Frau von der Leyen wird es. Man hätte sagen müssen, sie ist eine der Kandidatinnen und da wird gesprochen. Aber die Wahrheit ist doch, dass niemand von den Journalisten, die sich als wichtig empfinden, eine realistische Einschätzung der Lage hatte, aber sehr massiv Frau von der Leyen präsentiert hat. Und ich glaube, es gibt sowas wie Self-Fulfilling Prophecy. Die Medien hatten den persönlichen Druck, jemanden zu nennen, vor den anderen rauszukriegen, wer ist es. Gerade nach dem Scheitern der Aktion Köhler, weil niemand wusste, dass er zurücktritt. Köhler hat ja auch, wenn man so will, den Journalisten eine Nase gedreht. Ich glaube, dieser Überraschungsscoop seines Rücktritts hat auch die Berichterstattung später geprägt. Und bei von der Leyen war man zu wenig skeptisch. Man kann ja sagen, sie ist einer der Kandidaten. Aber der Tonfall, die Diktion war doch eine ganz andere. Und ich glaube, die Bewegung, Frau von der Leyen glaubte es ja zeitweise selbst, vor den Kameras mit dem mit der Hand vor dem Mund und mit dem Schweigen hat das nochmal bestärkt, also eine sehr starke Visualisierung der Optik, aber hat halt auch gezeigt, dass zu wenig Journalisten die Grundskepsis hatten, die nötig waren. Und ich vermisse, dass man diesen Prozess mal etwas aufarbeitet und vielleicht mal selbstkritisch sagt, da haben wir einen Fehler gemacht. Ganz einfach, wir waren zu wenig misstrauisch. Und wir haben uns vielleicht zu stark von irgendwelchen Leuten von Karren spannen lassen. Ich glaube, die Addition Printmedien, Hörfunk, Fernsehen im Zusammenhang hat diese Entwicklung befördert. Ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass jemand da kritisch drüber nachgedacht hat.
Ist das jetzt auch mit der Solidarisierung, was Gauck betrifft, durch die Presse, er sei der bessere Bundespräsident, auch ein Fehler? Oder hat die Presse das Recht, einen Kandidaten abzuwägen und zu sagen, wir sind der Meinung als Medium, das ist tatsächlich der bessere Kandidat. Wir sind Teil des Volkes und wir würden uns freuen, wenn der auch an die Macht käme.
Sicherlich kann man die Meinung bringen, aber wir müssen ja sehen, diese konzertierte Aktion in einem unglaublich atemberaubenden Tempo hat ja ein bisschen einen Hauch von der Kampagne und erinnert ja an die Diskussion zur Rechtschreibreform. Wenn Titel eines Nachrichtenmagazins so eindeutig ausfallen, wenn der Herausgeber einer großen blauen Gruppe in eindeutiger Weise Partei ergreift, weil er ihn auch kennt aus seiner früheren beruflichen Zeit, andere Medien das genauso tun, dann ist zumindest ein großes Fragezeichen angebracht. Und wir kennen ja von unserer Kultur diese Art Kampagnenjournalismus nicht so und sie ist irritierend. Und ich glaube, hier entlädt sich in einem bestimmten konservativen Milieu der Frust über die politischen Klasse. Man kann das nur sozialpsychologisch sehen. Es ist die Enttäuschung, dass Frau Merkel doch wieder einen Kandidat präsentiert, der am Ende aus dieser Laufbahnpolitik stammt und eben nicht offen war für andere. Und es ist gleichzeitig die Überraschung, dass aus der Sozialdemokratie und den Grünen ein eigentlich genuin konservativer Kandidat vorgeschlagen wird. Und diese Konstruktion entfacht diese Dynamik, die aber ungewöhnlich für Deutschland ist. Und wir werden, glaube ich, auch schon eine Diskussion darüber kriegen, ob das noch fair ist, auch bei einer offenen Wahl. Und die ist nicht ausgestanden, aber es ist zumindest überraschend.
Kann es auch sein, dass das Kräfteverhältnis zwischen Journalismus und PA hier mal zugunsten des Journalismus umschlägt, dass die Politik es nicht geschafft hat, sich so gut zu verkaufen, in ihrem Sinne zu verkaufen, dass hier möglicherweise der Politik die öffentliche Meinung davonläuft, nicht mehr kontrollierbar ist, dass es eigentlich ein Sieg für den Journalismus ist, wenn sich selbst der Springer-Konzern nicht für den CDU-Kandidaten, den Konservativen, entscheidet.
Wobei man ja sagen muss, dass der Kandidat, für den sie sich aussprechen, auch konservativ ist und für den Springer-Konzern, für das Image, die Anmutung dieses Konzerns natürlich wie ein Leitstern wirken kann. Erinnerung, Kampf gegen die Diktatur. Eine Person, die sprachfähig ist, die den Freiheitsbegriff ausdifferenzieren, ausbuchstabieren kann. All das, was man bei der Politik vermisst, Sprachmacht, Sprachfähigkeit, Eloquenz, Präzision, all das ist ja in der Person Gauck eingegraben und deshalb wird er so gefördert. Aber ich würde es nicht als einen Sieg sehen. Man sieht die Defizite. Jetzt wird ja ausgerechnet Herr Wulff auch von ein paar mysteriösen PR-Leuten beraten. Wir werden eine Gegenstrategie finden, aber ohne Springer in Deutschland wird Herr Wulff es auch schwer haben. Und ohne FAZ und ohne andere Medien. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich könnte mir sogar diesmal vorstellen, dass der öffentliche Druck so groß wird, dass sogar am Ende die Waagschale für Herrn Gauck ausfällt. Das ist durchaus möglich bei diesem Druck und wir sind erst am Anfang. Jetzt kommen die Negativ-Stories über das Privatleben von Herrn Wulff, die blaue Gruppe und Springer hat ja nicht nur sozusagen die sauberen Zeitungen, sondern auch Boulevardmedien, wenn die alle von der Kette gelassen werden, wenn wir sehen, was Meinungs- und Marktmacht in Deutschland ist.
Thomas Leif, SWR-Chefreporter und Vorsitzender der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Es geht weiter im Hauptstadtjournalismus. Hauptstadtstudio des ZDF unter den Linden. Gleich mehr. Um meinem nächsten Gesprächspartner nahe zu sein, ihn interviewen zu können, musste ich mich 2 Monate anstellen. Sendung First hieß es. Was heißt, Wulff Schmiese sollte erstmal unbelastet von einem fremden Mikrofon vor der Kamera sicher werden. Der ehemalige FAZ-Journalist ist nach einem Auftritt während einer Presseschau des ZDF-Morgenmagazins aufgefallen und dann einfach abgeworben worden. Seitdem spaltet er die Fernsehnation. Die einen finden seine normalmenschliche, teilweise schüchterne und intellektuelle Art als gute Ergänzung zu den
den Fernsehprofis an seiner Seite, andere fremdeln irgendwie. Und Sie wissen ja, ich recherchiere gern an der Quelle. Das hieß für mich 3:30 Uhr aufstehen und eintauchen in ein effizient ausgeklügeltes System von Technikern, Redakteuren, Maske und Moderatoren. Ich habe das Ganze auch ein bisschen gefilmt und wird dann auch in Kürze online sein. Apropos Maske, da war noch 7 Minuten vor der Sendung um 5.30 Uhr Hochbetrieb und es war Zeit für eine erste Programmkonferenz vor der Sendung.
Ich noch gar nicht so angeschaut, ist ja was Buntes.
Ach so, was ist denn heute für ein Tag? Gefühlt, nein, so gefühlt, weißt du, so, was ist denn heute?
Heute ist Köhlers Abschied heute Nacht.
Ja.
Kannst du einmal ganz durchkämmen?
Ja.
Das ZDF-Morgenmagazin live aus Berlin mit Patricia Schäfer und Wulf Schmiese.
Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Heute
diese frühe Uhrzeit.
Ja, wollte gerade sagen, ausgeschlafen, weil gestern war ja kein Spiel, was uns so richtig betroffen
das
hat.
Stimmt, das ist in dem Fall dann ganz gut.
Vom ZDF Morgenmagazin sagt man ja, das ist, liegt ganz günstig auf dem Weg zum Arbeitsplatz der Bundestagsabgeordneten und überhaupt Politiker unter den Linden. Und wer noch etwas zu sagen hat, bevor er seine Politikgeschäfte aufnimmt, ruft dann einfach mal an beim ZDF Morgenmagazin und wirbelt so richtig die Nation durcheinander, weil was frühmorgens dort gesagt wird, greifen die Agenturen auf und auch es kommt dann zu Zitaten in den Zeitungen. Also wenn man wirklich was zu sagen hat, dann muss man ins Morgenmagazin vom ZDF. Weil wir gerade das Thema Hauptstadtjournalismus haben, war es natürlich naheliegend, dass sich Wulf Schmiese danach fragte, inwieweit tatsächlich der Politikdruck oder der Politikerdruck so groß ist, dass man dem dann nicht mehr widerstehen kann.
Wir gehen recht strikt damit um, ehrlich gesagt. Wir hatten in der vorvergangenen Woche jemanden aus dem Kabinett, der mit einer Botschaft reindrängen wollte. Diese Botschaft hielten wir aber für, ehrlich gesagt, eine aufgebauschte Propagandabotschaft für sein eigenes Haus. Und deswegen haben wir gesagt und entschieden hier, das machen wir nicht. Also die Auswahl ist wirklich sehr journalistisch, daran orientiert, was ist sozusagen die News fit to print und was ist die Nachricht, die interessiert. Wir wollen nicht Verlautbarungen geben von irgendwelchen Politikern und deswegen versuchen wir uns, die Gäste einzuladen, die etwas zu sagen haben oder die eben nichts bisher gesagt haben und von denen wir eine Antwort wissen und das gilt für die Politik. Und manchmal kriegt man auch nicht die allererste Reihe, aber die ist vielleicht in dem Zusammenhang dann auch gar nicht so spannend. Also da haben Sie recht, keinen Mangel an Gästen, keinen Mangel auch an Nachfrage. Die Politiker streben dahin, die wissen, wir können morgens eine Nachricht setzen. Das ist die Nachrichtenlokomotive, wenn Sie so wollen, und im Laufe des Tages kommen weitere Waggons da dran. Dann wird das erweitert und so. Aber der Politiker läuft vorne weg mit seinem Zitat. Das kann aber für ihn auch zum Nachteil sein, wenn er sich hier verplappert hat, wenn er eine Kritik angebracht hat, die hinterher zerschossen wird im Laufe des Tages. Also die frühe Stunde macht viel aus und er erreicht ein sehr, sehr breites Publikum. Insofern sind wir auch ein Leitmedium auch schon einfach von der Stundenabfolge am Tage. Da beginnt der Tag mit der neuen Nachricht, die hier gesetzt wird und die hier gefallen ist. Und auch das finde ich spannend. Ich habe das bei der FAZ auch anders erlebt, dass wir natürlich sehr gefragt waren bei Politikern, die dort Interviews geben wollten. Nur wir konnten erst, wenn wir das Interview geschrieben hatten, recht spät damit Nachrichten machen. Die waren dann für den Folgetag wieder relevant. Aber hier geht das direkter, schneller. Das ist, während die Politiker den Satz gesprochen haben, schon ein paar Minuten später auf dem Draht, weil die Nachrichtenagenturen, die Frühdienste sehen sehr, sehr genau das Morgenmagazin und schreiben unmittelbar mit, was an Aussagen dort kommt. Also das hat sich fest eingebürgert. So wie auch das Morgenradio, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, jeder Sender, der politische Interviews macht, geht dann an die Nachrichtenagenturen.
Ist jetzt gerade ein Buch erschienen, Die Meinungsmacher heißt das. Es handelt von der Verwahrlosung des Hauptstadtjournalismus. Und die These ist nicht, dass die Politik da besonders Einfluss nimmt durch Spindoktoren oder so, sondern dass sich der Journalismus selbst kastriert und erledigt, entweder durch Selbstzensur, durch Mittel, die wegbrechen, dass man nicht mehr richtig recherchieren kann, durch so etwas wie freundschaftliche Dudes-Bande, die sich dann herausentwickeln und. Wie beobachten Sie den Hauptstadtjournalismus?
Ich kenne das Buch nicht und habe es nicht gelesen, deswegen will ich gar nichts gegen das Buch sagen, aber ich halte diesen Vorwurf, der Hauptstadtjournalismus
sei verkommen oder verkomme immer mehr für eine Wiederholung. Das gab es auch in den 80er Jahren und in den 90er Jahren. Das gab es mit dem Umzug von Bonn nach Berlin, wo gesagt wurde, jetzt kommt eine neue Generation von Journalisten und die guten Alten, die bleiben zurück. Diese Klage gab es immer. Und was die Duzbande angeht, also dass Politiker einander duzen, ich glaube, das war in der Schröder-Zeit sehr exzessiv. Da gab es sehr viele, die Gerd schrien, wenn sie den Kanzler sahen. Dem war das dann peinlich, aber er hat ihnen irgendwann mal in jungen Jahren als Genosse das Du angeboten. Da gab es diese Kumpanei sehr stark und auch in der Hauptstadtpresse sehr stark. Und deswegen finde ich es nicht fair, gegenüber allen Kollegen, die zurzeit sich Mühe geben, eine faire Berichterstattung zu machen, dass man sagt, das sei wieder der Niedergang des Abendlandes und der Journalismus verkomme. Und ich bin mir sicher, dass zu den Zeiten von Willy Brandt, als die Guillaume-Affäre und Willy und die Frauen, dass da auch Dinge geschrieben wurden, die so richtig knallhart auch nicht recherchiert waren. Und ich bin mir noch sicherer, dass viele Dinge auch nicht geschrieben wurden, weil man eben freundschaftlich verbunden war und sich dem Kohl-Lager oder dem Brandt-Lager zugeordnet fühlte und da auch Dinge unter der Decke hielt. Also ich halte die Kollegen, die ich kenne, auch aus der Bundespressekonferenz, für sehr engagierte, sehr lautere Kollegen. Da ist niemand, der wo es zuträfe zu sagen, das ist von seinem journalistischen Anspruch jemand, der verkommen ist. Und deswegen halte ich solche Urteile, finde ich, sind immer mit Dünkel verbunden, auch mit Frustration, hat häufig auch so ein Generationenproblem. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, vielleicht sind da auch wahre Beispiele dran, aber meine Erlebniswelt von den Kollegen der Bundespressekonferenz, die ich recht intensiv kenne, ist eine andere.
Da an dieser Stelle der Podcast Bonustrack beginnt und nicht wie in der Live-Sendung die Atomuhr aus Braunschweig im Nacken sitzt, kann ich Ihnen von meinem Frühbesuch im ZDF Morgenmagazin weiter berichten. Während sich also Patricia Schäfer und Wolf Schmiese im Studio von Moderation zu Moderation hangeln, mal auf einem Sofa, mal an einem Stehpult, dann wieder an einer Art Schreibtisch, sitze ich einen Stock höher in der sogenannten Schlussredaktion. Natürlich die vielen obligatorischen Bildschirme, 4 Menschen davor und 4 im Hintergrund, die arbeitsteilig dafür sorgen, dass die aktuelle Weltlage ins Fernsehen kommt.
Ja, mein Name ist Andreas Eck, ich bin Chef vom Dienst hier im Morgenmagazin und bin heute jetzt in dieser Sendeschicht als Supervisor tätig. Das heißt, ich bin derjenige, der nicht ganz im Operativen eingebunden ist, sondern einfach gucken muss, was tut sich sonst und so ein bisschen die Gesamtverantwortung für die Sendung heute trägt, dass alles läuft und man notfalls eben auch Themen nochmal umschmeißen muss.
Andreas Hoff ist mein Name, ich bin Schlussredakteur der Sendeschicht.
Sind Sie eigentlich mit Herrn Schmiese zufrieden?
Oh weia. Ehrliche Fragen auf eine ehrliche Antwort? Ja, natürlich. Nein, im Ernst, doch, macht er gut.
Aber es ist schon etwas ungewohnt, ne? Also es ist nicht dieser typische Gute-Laune-Morgen-Moderator, sondern er ist eher so der sachliche, vielleicht auch etwas zurückhaltende.
Wir haben generell verschiedene Typen. Also diesen launigen Morgentyp, das verkörpert auch eher Privatfernsehen. Uns geht es um ein bisschen mehr Informationen. Laune auch, aber nicht jetzt als Programm, würde ich mal sagen.
Andrea?
Ja.
Bei den Themen unser Blick, dritter Teil, Zapfenstreich. Wollen wir nicht lieber sagen, Horst Köhler wird verabschiedet?
Dann ist es nicht der aktuelle. Also der für 7 Uhr hat das Thema nicht mehr.
Darf ich auch mal nach Ihrer akustischen Visitenkarte fragen?
Axel Gräthe, der Libero heute in dieser Schicht. Das heißt also der Redakteur für die aktuellen Berichte, wenn was anfällt.
Und fällt was an?
Ja, wir haben jetzt ein bisschen aufbereitet den Kirgisistan-Beitrag. Ansonsten muss ich gucken, was jetzt noch Neuerungen reinkommt an Neumeldungen.
Ansonsten aber ruhig, ne? Kann man heute sagen. Ja.
Aber es gibt immer noch irgendwelche kleineren Änderungen an den Vorschau-Elementen, die wir zum Beispiel haben. Das haben wir jetzt gerade zuletzt gemacht.
Was mögen Sie mehr, wenn Action ist oder wenn alles so abläuft wie geplant?
Also in Anbetracht der Arbeitszeit ist es die Action eigentlich lieber, weil wenn man hier 4-5 Stunden sitzt, ohne eingespannt zu sein, dann kommt die Müdigkeit immer noch viel schärfer.
Mhm. So, Sie sind die Researcherin?
Genau, ich bin Annette Streicher und bin diese Woche die Researcherin und kümmere mich so um alles, was die Moderatoren angeht, dass die alles haben, was sie brauchen, gute Laune behalten und so weiter und so fort.
Muss man die so bei Laune halten? Sind das so kleine Diven? Oder?
Nein, nicht wirklich. Aber klar hat jeder so seine Besonderheiten. was er irgendwie vielleicht irgendwie ganz gerne auch noch hat im Hintergrundmaterial. Ja, nein, nein, aber die sind alle sehr nett.
Die Zeit verrast mit einem Rundgang zur Beleuchtung.
Hier im hinteren Teil ist der Chefkameramann und das ist das Lichtpult. Hier stellen wir das Licht. Und da vorne ist die Bildtechnik, die Kameras aussteuern und Farbtemperatur gucken und Schwarzwerte regulieren. Das ist halt in jeder Einstellung eventuell ein bisschen nachzukorrigieren für alle Kameras, die unten sind.
Dann weiter in die Senderegie. Es ist schon 6 Uhr.
Und ab und rüber.
Das ZDF-Morgenmagazin live aus Berlin mit Patricia Schäfer und Ulf Schmiese.
Guten Morgen, wir zeigen Ihnen gleich unsere Themen.
Und ab.
Präsidentenvisite Obama am Golf von Mexiko.
Zapfenstreich Horst Köhler verabschiedet sich.
Und dann noch ein Wintermärchen. Die alten Campen treffen wieder. Ja, Wintermärchen. Bei uns kann man sich's nicht vorstellen, aber in Südafrika ist Winter und es soll gerade in diesen Tagen, Wolf, nochmal richtig viel kälter werden.
Langeweile kommt nicht auf an diesem Morgen, als man eigentlich nach Moskau schalten will. 7.12 Uhr. Man sieht die Kollegin, man hört sie, aber auch irgendwie nicht.
Also ich höre über sie unseren Ton, also unseren Sendeton. Da muss irgendwas ankommen bei ihr.
Das aus eurer Sicht damit irgendeine Chance?
Ja, aber wenn der Ton bei ihr ankommt, dann kann man darüber doch noch kommunizieren. Dann ist es doch nur wie eine Scheiße mit der Zeitverzögerung. Okay, also Deutsch Kommando geht nicht, ja. Da könnte man also nur den Fernsehton benutzen, ne?
7.21 Uhr, ich darf einen Blick ins Studio werfen. Patricia Schäfer kommt auf mich zu.
Da hast du dir echt eine spezielle Woche ausgesucht.
Wieso?
Also wir doch früher dran sind als sonst.
Ach so, ja.
Normalerweise um 7 Uhr, das kriegst du nicht mit, weil du nicht zuschaust, haben wir einen Moderatorenwechsel. Ressourcenschulung. Und zurzeit haben wir aber eben die Frühschicht, machen wir die mit. Und deswegen sind die Augen noch ein bisschen mehr semmelaugig als sonst.
Die Maske hat alle ganze Arbeit
mal geleistet. Mal uns allen ein Gesicht auf.
Es ist ziemlich dunkel im Studio. Zwischen den Anmoderationen scheint man Strom zu sparen. Meine Videoaufnahmen jedenfalls misslingen. Ich gehe in den Innenhof des ZDF-Hauptstadtstudios. Dort ist ein sogenanntes WM-Café aufgebaut, aus der zwischendurch die Berichte zur Fußball-WM von Jesse Wellmer moderiert werden.
Die Fußballnationalmannschaft bewegt Deutschland.
Um 8 Uhr haben sich echte Menschen eingefunden, die auch mal im Bild sein wollen. Der Bedarf ist wohl riesig. Sorgen wegen leerer Sitze muss man sich hier nicht machen. Eher, dass man sich nicht TV-gerecht verhält. Spontan ja, aber nicht unkontrolliert. Deswegen immer auf den Vorklatscher sehen.
Musik im Rhythmus. Sie müssen nicht mitklatschen, tun Sie es, wenn Sie wollen. Aber kommen Sie auf Ihre Schenkel, wenn Sie nicht klatschen wollen. Wippen Sie mit. Wir haben Tresenposition, wir haben Bistrotischposition. Überall sind Sie im Bild. Lächeln Sie, haben Sie Spaß, wenn Sie tatsächlich Spaß haben und zeigen Sie das. Sonst kriegen wir wieder Anrufe und die Leute fragen, wo habt ihr diese Gäste her? Das wollen wir nicht, dass das jemand denkt. Deshalb wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß. Es gibt auch was zu essen und zu trinken. Das können Sie alles tun und machen während der Sendung. Bedenken Sie aber, wir senden bis 9 Uhr. Essen und trinken Sie also bitte langsam. Wir können nicht viel nachschenken und nachhalten während der Live-Sendung. So soll nicht unfreundlich keiner sein, hat einfach logistische Gründe. Jetzt führen wir Sie ins Café, immer pärchenweise in Fünfergruppen, je nach Tischposition. Wenn wir alle sitzen und Zeit haben, probieren wir das nochmal mit dem Klatschen. Ansonsten denken Sie dran, haben Sie einen Blick auf uns. Wenn wir klatschen, klatschen Sie bitte mit. Wir verteilen noch, das sei noch gesagt, diese 20 Minuten Seelas, die können Sie nachher auch alle mit nach Hause nehmen. Aufzeichnen.
Können Sie auch hier lassen.
Die können Sie auch hier lassen. Wir haben eine am Rand. Wenn wir blasen, dürfen auch Sie blasen. Wenn es sich anbietet und Sie ein Gefühl haben, das gilt auch für die restliche Sendung, wenn Sie ein Gefühl haben, Sie müssen jetzt klatschen, ohne dass wir klatschen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen hier reinblasen, auch wenn wir es nicht tun, tun Sie. Sie sind hier Bestimmer, das ist die von Tipp finanzierte Sendung. Schön, dass Sie heute da sind. Jetzt viel Spaß, gehen wir ins Café.
Und dann ist es schon 9 Uhr.
Und erleichtert? Ja, stimmt. Oder ist da jetzt mittlerweile Routine drin?
Nein, das ist ja, da es live ist, wirklich eine lange Strecke live, darf da, glaube ich, nie so eine richtige Routine reinkommen.
weil das, glaube ich, im Journalismus generell tödlich ist fürs Geschäft. Wenn es routiniert wird, dann passieren ja meistens die groben Fehler. Dass hier so kleine Fehler passieren, gehört dazu. Heute war es eine Sache, dass ich dachte, wo bleibt diese Off-Mats? Also während ich spreche, sollten die Filme eingeblendet werden. Und ich hatte meine Zettel auf einem anderen Tisch liegen lassen. Deswegen wusste ich, also man muss dann wirklich auf das Bild sprechen. Und ich hatte diese Bilder ehrlicherweise nicht gesehen. Und deswegen fiel es mir schwer, das zu machen, und wollte diese Bilder sehen und sah nicht.
Wir schauen mal ganz kurz in eine Matz, wo wir die Karriere des amtierenden deutschen Fußballregisseurs sehen. Jetzt sehen Sie das hier. Ich muss mal ganz kurz, wenn ich die Bilder mir auch anschauen muss. So, haben wir die Bilder? Wo haben wir sie? Ich möchte sie auch gerne sehen. Die Bilder laufen. Hier sehen wir Sönke Wortmann bei der Arbeit.
Nee, aber ich meine, sowas gehört natürlich dazu. Ich denke auch, dass die Zuschauer das besonders aufmerksam macht und die sich eigentlich darüber freuen, wenn solche kleinen Hakeleien passieren. Aber ja, so what, das passiert auf jeder Familienfeier und selbst bei Wahlen von Bundestagspräsidenten oder von Bundespräsidenten passieren auch eben irgendwelche Mikrofonausfälle. Gehört zum Leben.
Aber Sie sind jetzt nicht mit sich selber sauer, dass möglicherweise da was schiefgelaufen ist, sondern Sie sagen, das gehört zum Leben. Also ist, so eine, ja, ist das ein Schutzmechanismus oder sind Sie so?
Nö, ich bin so. Ich glaube, ich finde, man muss immer den Schritt zurück machen und dann aufs Ganze gucken und denken, ja meine Güte, nehmt euch nicht so wichtig.
Nach einer kurzen Besprechung Gelegenheit für ein längeres Interview.
Also ich bin Wulf Schmiese und Moderator beim ZDF Morgenmagazin.
Mich wundert, dass Sie nicht sagen, dass Sie auch Journalist sind. Fühlen Sie sich nicht mehr als Journalist? Als
doch, sehr. Ich bin nach wie vor Journalist und ich sehe eigentlich den Moderatorenberuf, so wie ich ihn wahrnehme, als einen journalistischen. Also das ist eine Facette vom Journalismus. Ganz formal bin ich Moderator und Redakteur beim ZDF. Und da steckt ja das Journalistische drin. Nein, ich sehe das Moderative sehr als eine journalistische Aufgabe, indem man Fragen stellt, Dinge erklärt, möglichst kurz und prägnant erklären muss natürlich, in der Kürze der Zeit, weil man als Moderator keine lange Strecke hat, selber zu sprechen. Aber in der Kürze liegt gerade das Journalistische.
Ich frage deswegen nach Ihrem Journalistenberuf, weil Sie das ja richtig hardcore-mäßig gemacht haben im Printbereich. Haben Sie das auch so empfunden, dass man Sie zielgerichtet deswegen ausgesucht hat, weil man eben nicht den typischen Fernsehmann haben wollte?
Warum die mich angesprochen haben, kann ich auch nur raten vom ZDF. Ich glaube, dass man auch unterschätzt, die Kollegen, die moderieren, dass man sagt, das seien keine Journalisten. Das stimmt nicht. Und das lerne ich gerade bei diesem Beruf, wie wichtig das ist, etwas in sehr kurzer Form, sehr freundlich und trotzdem kritisch, nachhakend, aber nicht penetrierend rüberzubringen in den Gesprächen. Und da bewundere ich alle Fernsehkollegen, denen zuweilen vorgeworfen wird, das sei ja im Grunde nur zu lockeres Blabla. Das stimmt nicht. Also diese Authentizität vor der Kamera ist eine Sache, die ich gerade erlerne und sehe da, gewaltige Unterschiede auch zwischen dem, was wir bei der Zeitung hatten und dem, was beim Fernsehen gemacht wird. Zu Ihrer Frage, ob die mich angesprochen haben, weil sie keine Entertainment-Qualitäten wollten, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie etwas sehr Politisches von der Ausbildung will ich nicht sagen, aber von dem, was ich bisher gemacht habe, schon wollte. Also, dass sie das Gefühl hatten und haben, dass es nicht schaden kann, wenn jemand mit dem Bundesinnenminister über Afghanistan spricht, aber selber vor vielen Jahren oder mehrfach in den Jahren da war, die Polizeiausbildung in Kunduz beobachtet hat, solche Sachen, dass das ein bisschen auf einer Augenhöhe, klingt jetzt auch komisch, aber zumindest von gleich zu gleich insofern ist, dass man weiß, was erzählst du uns, und wir wissen, dass du uns hier nur die halbe Wahrheit erzählst, dass es nicht so rosig dort aussieht. Also diesen Vorteil bringe ich, glaube ich, mit aus meiner bisherigen Arbeit. Gleichwohl muss ich natürlich sehr viel erlernen von der Arbeit meiner Kollegen, was die drauf haben und da ganz anders vorgebildet und ausgebildet sind.
Inwieweit hat es Ihnen denn heute in den Fingern gejuckt, kann man ja ruhig so sagen, als das Thema Afghanistan plötzlich in den Schlagzeilen war, aber das Morgenmagazin darauf nicht reagiert hat? Es ging um Lithiumfunde und überhaupt über, es ging um Bodenschätze. Und da denkt man ja sofort, da ist ja Krieg, da sind zumindest ausländische Truppen. Vielleicht wussten die ja schon viel eher davon, dass es da möglicherweise nicht nur um die Freiheit geht.
Das stimmt, das ist natürlich ein Thema, was viele Spekulationen auslöst, dass man glaubt, wenn schon die Sowjets vor 30 Jahren dort einmarschiert sind, hängt das vielleicht auch mit diesen Bodenschätzen zusammen, dass die Amerikaner dagegen gehalten haben, hängt auch damit zusammen. Das Thema ist spannend und es ist die Frage, ob Afghanistan wirklich ein reiches Land tatsächlich wird oder noch ein kriegsumkämpfteres Land mit fremden Mächten, die sich dann um diese Bodenschätze reißen. Wir haben das Thema im Morgenmagazin dann doch gehabt in einer Anmoderation, was zeigt, dass diese Geplänkel auf dem Sofa eben nicht nur ein einfaches Guten Morgen ist, sondern dass man in drei Sätzen auch auf ein wichtiges Thema hinweisen kann und darüber sprechen kann. Afghanistan wird reich, haben Patricia und ich uns gerade hier noch angeguckt. Deswegen könnte Afghanistan reich werden. Das ist nämlich Lithium, genau genommen Spodumen heißt dieses Mineral. Dort soll es im Wert von 1 Billion Dollar diese Vorkommen geben.
1000 Milliarden Dollar, unvorstellbar. Eisen, Kupfer und Gold wurde da auch gefunden. Also Afghanistan könnte von einem der ärmsten Länder zu einem sehr reichen Land
oder werden. Zu einem viel umkämpfteren. Aber wir werden auch über Energie in dieser Sendung noch sprechen, über Fußballenergie natürlich sehr, sehr viel. Das haben wir gemacht. Wir hatten keinen eigenen Beitrag zu dem Thema. Vielleicht haben wir den morgen oder in den nächsten Tagen. Das finde ich nicht schlimm, dass sich hier etwas auch mal zeitversetzt. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag schneller sein mit so einem Thema als andere. Wir hatten heute eine relativ schwere Sendung von der Thematik. Mich sprach einer unserer Techniker noch an. Glaubst du eigentlich auch, dass die Themen in dieser Zeit, in der wir leben, heftiger und schwerer sind als vor 5 oder vor 10 Jahren? Und es stimmt, den Eindruck kann man haben. Wir haben die Krise bei den Krankenkassen, wir haben die Krise bei den Finanzen. Spanien bricht möglicherweise zusammen, der Bundespräsident tritt zurück und wird entlassen. Dann haben wir Tote in Kirgisistan, wie wir es beim ZDF jetzt nennen. Und das sind alles sehr, sehr schwere Themen, die für einen fröhlichen guten Morgen eigentlich wenig passen. Da kann man froh sein, dass wir die Fußball-Weltmeisterschaft haben und wenigstens dort bisher noch recht beschwingt sind, weil Deutschland zumindest das erste Spiel wunderbar hingelegt hat.
Inwieweit ist es Ihnen denn wichtig, diese Normalität, die Sie ja tatsächlich ausstrahlen, nicht abzuschleifen? Ich glaube ja, dass Sie schon den Trend haben, sich zu perfektionieren, aber vielleicht ist es gerade das, was man an Ihnen liebt, dass Sie eben nicht diese Moderatorenschule hinter sich haben und dieses wo ist die Kamera lächeln, sondern dass Sie eben der Seiteneinsteiger sind, der Printmann sind, der sich hinter der Zeitung verstecken konnte. Aber jetzt nicht mit seiner Persönlichkeit, aber dennoch erstmal ein bisschen diskret blieb hinter dem Artikel. Ne?
Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die nicht bewusst ist. Und ich bin da auch noch auf der Suche. Also sicherlich bin ich auch vor der Kamera nicht der ich sonst bin. Klar ist man da noch verkrampft und ein bisschen verknotet, wenn man es nicht gemacht hat und mit über 40 Jahren in diesem Job anfängt, klar. Ich will ich bleiben und will möglichst authentisch rüberkommen. Aber es gibt ein paar Gesetze im Fernsehen, die, glaube ich, man schon beachten muss. Und da kann man nicht zu nonchalant reingehen. Und das sind solche Sachen, dass der Kopf nicht dauernd wackelt, weil das die Leute irritiert. Es geht auch schon so um Kleinigkeiten, dass die Krawatte nicht schräg hängt, weil die Leute dann abgelenkt sind und nicht auf den Inhalt achten. Dass die Hände nicht zu verkrallt irgendwo drauf liegen, sondern flach, aber dass auch nicht zu wenig Bewegung da ist. Was stimmt, ich will, und ich glaube, das will eigentlich niemand von den Moderatoren, ich will keine Sprechpuppe sein, die alles perfekt macht. Das geht auch nicht, kann ich auch nicht. Es gibt dann solche Szenen, die nicht bewusst sind. Heute zum Beispiel wurde eine Off-Matz eingespielt und ich musste dort im Café zu einer anderen Position, hatte aber diese Zettel, wo der Text für eine Off-Matz, also für Bilder, die man besprechen muss, auf einem anderen Tisch lag und musste da improvisieren. Das macht Spaß, aber das ist manchmal dann auch schwierig. Und der Zuschauer erwartet eine Glattheit und Professionalität und wundert sich dann, wenn sowas nicht kommt. Ich glaube, dass viele das verzeihen, weil sie denken, das ist normal, das passiert. Und ich finde, wir sind eine lebendige Sendung, wir sind eine Live-Sendung, die längste im ZDF. Wir haben jetzt eine Strecke von 3,5 Stunden live bespielt.
zu einer Zeit, wo wir alle um 2 Uhr aufgestanden sind nachts, gestern wenig Schlaf hatten, auch wegen der Fußballspiele, also nach 3 Stunden Schlaf muss man 3,5 Stunden dann live auf der Sendung sein. Und da ist es normal, dass hier und da auch mal etwas passiert und schief geht. Und ich merke aber auch eine Großzügigkeit bei den Zuschauern und bei den Zuschauerreaktionen, wo die sagen, das finden wir okay.
Nochmal zurück zu dem journalistischen Ansatz. Also eine Morgensendung ist ja darauf konstruiert oder darauf strukturiert, dass man in möglichst einer kurzen Zeiteinheit erfährt, ob die Welt sich noch dreht, ob die sozusagen nach dem Aufwachen genauso noch vorhanden ist, wie zu dem Zeitpunkt erstmal schlafen gegangen ist. Aber andererseits soll sie unterhalten. Wie gelingt es Ihnen denn, tatsächlich einerseits das Informationsbedürfnis zu befriedigen, aber andererseits auch nicht zu verknappen, nicht zu versimplifizieren, nicht, sagen wir mal, nur Stichwortgeber für die Studiogäste zu sein?
Naja, Verknappung und Vereinfachung gehört dazu, gehört aber auch bei der FAZ dazu. Ich meine, wir sind keine akademische Zeitung. Wir haben dort nicht mit Fußnoten gearbeitet. Also man muss immer schon verkürzen. Man wird auch nicht allem und jedem gerecht, auch nicht bei der FAZ und schon gar nicht beim Fernsehen, weil hier eben die Verknappung zwangsläufig da sein muss. Aber gerade das, finde ich, ist die Herausforderung, auch die journalistische Herausforderung, immer den Kern einer Sache zu treffen und auf den Kern einer Sache zu kommen. Auf der Journalistenschule, auf der ich war, der Henry-Nannen-Schule, da gab es immer einen geflügelten Spruch von dem Sterngründer Henry Nannen aus den 50er Jahren. Der nannte das der Küchenzuruf. Ist jetzt ein bisschen 50er Jahre Sprech, aber er meinte damit, der Mann, der nach Hause kommt und seiner Frau in der Küche zuruft, hast du schon gehört, es gibt Gammelfleisch zu kaufen. Die verpacken das wie normales Fleisch, aber es ist Gammelfleisch. So, das wäre der Küchenzuruf und der soll Aufmerksamkeit erregen. Das gilt im Printjournalismus ebenso und da waren eben die Magazine, der Stern ist ein Magazin, Vorreiter und wir sind ein Magazin, wir haben also viele Themen, aber sie müssen in dieser kurzen, prägnanten Form als Zuruf an die Zuschauer funktionieren. Und deswegen muss man nicht journalistisch daneben liegen, man ist auch nicht nur Stichwortgeber, man muss etwas erklären, aber so, wie wir es auch im Gespräch erklären. Da können wir auch nicht auf lange Ausführungen kommen, da langweilen wir viele Leute. Und das finde ich den Reiz bei der Sache. Was stimmt, dass jetzt, wie ein Magazin ist, Nannen sprach immer von der täglichen Wundertüte oder der wöchentlichen Wundertüte und das sind wir täglich, die Wundertüte, wo verschiedenste Themen sind, was Buntes, was mit Essen zu tun hat, irgendwas Schillerndes, ein bisschen Party, viel Politik, viel Sport, aber eine breite Palette, das macht das Magazin aus und deswegen, wir sind breiter als tief. Und mehr in die Tiefe gehen konnte ich in der Tat bei der FAZ, auch deshalb, weil ich da natürlich für weniger Gebiete zuständig war. Da habe ich die Unionsberichterstattung gemacht und das Auswärtige Amt. Und da konnte ich mich konzentrieren auf die Außenpolitik und auf die Innenpolitik, auf die Parteipolitik. Hier muss ich mich befassen mit Sönke Wortmann, auch mit Fußballthemen natürlich jetzt in der WM-Zeit, mit irgendwelchen Bands, die bei uns spielen, mit der Netzschau, also verschiedene Themen, aber auch das macht Spaß und das ist die Herausforderung, da immer relativ schnell was Neues so zu erfassen, dass man es dann auch als Küchenruf, als Ruf morgens in die Wohnzimmer oder in die Frühstücksstuben weitergeben kann.
Wie sind Sie denn psychisch gestrickt? Das heißt, sind Sie jemand, der Kritik als etwas sehr Verletzendes empfindet? Gehen Sie mit Korrekturen auch der Chefs hier so um, dass sie sagen, ja, ich bin Lerner, ich darf hier Fehler machen, oder schmerzt es sie schon, wenn sie nicht ganz im Erfolgs- oder im Erwartungskorridor sind, auch der Zuschauer? Es gab ja im Netz auch viele Bemerkungen, wo man sagt, also die möchte man gar nicht lesen, aber sie sind ja da.
Ja, gut, aber ich glaube, jeder muss damit leben, dass er nicht von jedem gemocht wird. Nur wir kriegen es, wenn wir öffentlich sind, dann zu sehen und zu hören. Mhm. Aber jedem wird es so gehen, dass irgendwer schlecht über ihn redet und ihn vielleicht auch nicht versteht oder ihn nicht mag. Nur das wird dann unter der Decke gehalten, es wird nicht öffentlich. Also insofern gibt es solche Sachen. Ich finde, man darf kein Glaskinn haben in diesem Bereich. Aber im Restaurant ist es auch so, der sich meldet, ist derjenige, dem das Essen nicht schmeckt. Die beschweren sich. Jemand, der dem schmeckt, der kommt wieder. Und über die Zuschauerzahlen können wir uns nicht beklagen. Die sind sogar hochgegangen in den letzten Monaten. Und in absoluten Zahlen. Insofern finde ich, muss man das auch gelassen sehen. Klar, ich bin Lernender und ich finde es nicht schlimm. Ich bin da jetzt im Schwimmbecken auf meiner 5. Bahn, wenn man so will. Wir machen hier Langstrecke. Das heißt, das dauert, das ist auch ein Prozess. Ich habe jetzt 19 Sendetage gehabt. Jemand, der eine Fremdsprache im Ausland lernt, der braucht mindestens 3 Monate dafür. Das ist für mich eine neue Sprache, die wir hier lernen. Also insofern gehe ich da gelassen dran und habe auch genug Selbstbewusstsein zu glauben, ja, das wird mir schon gelingen.
Wie lange wollen Sie es machen?
Lernen?
Naja, hier beim ZDF den Morgenmoderator lernen, ja. Also ich meine, ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich hier, selbst wenn man es 10 Jahre macht, immer noch was dazulernt. Also insofern meine ich jetzt nicht die Lernphase, sondern ja, wie lange Sie die Moderation machen wollen.
Kann ich nicht sagen. Ich habe bei keinem Beruf bis jetzt oder bei keinem Job, den ich hatte, irgendwo an das Ende gedacht und mir einen Zeitpunkt gesetzt, bis dahin will ich das machen. Ich war 9 Jahre bei der FAZ im Korrespondentenbüro. Und ich hätte das vielleicht auch noch weitere 9 Jahre gemacht, wenn nicht das Angebot hier vom ZDF gekommen wäre. Und insofern habe ich echt kein Enddatum für diese Zeit hier. Aber
ich frage nämlich deswegen, weil Ihr Zimmer ist schon so eingerichtet, dass man schon ein bisschen sowas wie Fernweh spürt oder zumindest mehr als nur das ZDF im Auge hat. Eine Weltkarte, Paris.
Nee, das sind...
Das ist zufällig?
Das ist zufällig. Das sind einfach noch Accessoires und Sachen, die ich aus meinem alten Büro hatte. Diese Weltkarte, die hing dort über dem Schreibtisch und dieses Paris-Bild ist ein uraltes von 1947.
Aber die Weltkarte ist keine typische Weltkarte, so wie wir sie in Europa kennen, sondern eher, wenn man also im asiatischen Raum ist oder in Australien, das ist das gewohnte Bild, nämlich das Zentrum dieser Welt in die Mitte gerückt und rechts Amerika und links der eurasische Kontinent. Also das zeigt ja doch schon, dass Sie eine andere Draufsicht auch vielleicht mögen.
Ja, ich finde, das fand ich einfach schön, dass man nicht immer es eurozentrisch sieht, nicht immer nur uns in der Mitte und hier sieht man, wie viel mehr auf der Welt ist und das schöne Grün darüber schwappt. Und tatsächlich sehen die Leute in der Region, also wer in Australien lebt, findet so eine Weltkarte völlig normal. Und gerade das zeigt ja, dass das etwas die andere Draufsicht manchmal auch Spaß machen kann. Aber ich würde das nicht überinterpretieren. Das hat einfach ästhetische Gründe, dass es so hängt. Ich habe die mal geschenkt bekommen, diese Karte. Und die war so geklebt.
Also noch kein Überdruss, noch kein schlechtes Gefühl morgens unter der Dusche, so nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich?
Nein, ich sehe das wirklich als eine Möglichkeit, täglich da noch neue Dinge zu lernen und an mir zu arbeiten. Und es arbeitet auch in mir, wie kannst du dies und das besser machen. Am Morgen dann zu sehen, was hat sich über Nacht noch geändert, welche Themen werden neu gesetzt, welches soll ich da moderieren, was müssen wir machen zum Klebefleisch oder was hatten wir denn heute, was neu war. Wir hatten dann noch die Bilder ausgetauscht bei diesem WM-Klick. Dino Zoff hält den Pokal. Ich finde es spannend und wenig berechenbar. Und Selbstzweifel hören Sie da noch nicht.
Würden Sie Ihren Kindern empfehlen, das Morgenmagazin zu sehen, wenn sie in das entsprechende Alter gekommen sind? Oder sind Sie noch aufgewachsen mit der Bemerkung, frühmorgens sieht man nicht fern?
Klar, das ist unsere Generation. Frühmorgens gab es, glaube ich, auch zu meiner Kindheit überhaupt noch nichts im Fernseher. Da war immer ein Testbild und ich glaube, das Radioprogramm lief über das Testbild.
Ab 10 Uhr ging es, glaube ich, erst los, richtig?
Ab 10 Uhr ging es los.
Mit ARD und ZDF Videotext für alle, irgendwie so.
Der gerade 30 Jahre alt wurde, der Videotext für alle. Ja, das war also noch sehr textlastig. Ich glaube, dass wir das Fernsehen immer ein bisschen verdammt haben und das mit unserem Großwerden, das war eben etwas fürs Abendprogramm und da wurde es dann auch für Kinder nicht mehr sehbar. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, Tatort gab es nicht, diese Dinge. Ob ich meinen Kindern empfehlen würde, morgens fernzusehen, weiß ich nicht. Meine Kinder sind noch sehr klein und einer meiner Söhne sieht mich dann im Fernsehen. Meine Frau erzählte mir das und sagt freudig Papa und sagt dann Papa aus und macht diesen Fernseher von sich aus, weil er überhaupt das noch nicht registriert, dass das was Ungewöhnliches ist. Aber ich finde, bei der Reaktion sieht man etwas, dass die Kinder das natürlich auch gar nicht als sowas Ungewöhnliches empfinden, wenn, ob nun ein Radio läuft, da hätte sich eine Generation vor uns sicherlich auch drüber aufgeregt, dass da
Stundengedudel im Hintergrund ist. Aber wir haben inzwischen gelernt, etwas wahrzunehmen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und hinzuhören und lauter zu drehen, wenn eine Sache in die Musik hineinkommt, die uns interessiert. Und ich glaube, die Wahrnehmung beim Fernsehen kann ähnlich sein. Es ist nicht eine Frage von sozialer Schicht, ob man morgens fernsieht oder nicht. In Amerika ist es was völlig Gewöhnliches, und da sind häufig diese Morning-Shows, die mit den News-Anchor-Man, was ganz Normales, und wird wahrgenommen, wie hier vielleicht der Deutschlandfunk in vielen Häusern läuft. Und ich weiß von Kollegen vom Deutschlandfunk wiederum, dass sie auch das Morgenmagazin schauen, so wie ich und auch viele Kollegen von mir auch den Deutschlandfunk hören. Also das Entweder-Oder gibt's nicht, und da teilt sich auch etwas. Also es teilt sich auch die Aufmerksamkeit, und damit leben wir.
Nicht nur leben, sondern Sie müssen auch daran denken, wenn Sie sich präsentieren. Und vielleicht damit auch die Zuschauer nicht überfordern wollen durch ein Überangebot an Bildern, sondern eher, ich sag mal, ich meine das nicht despektierlich, aber eher dann doch, Sie haben ja das Stichwort selbst genannt, abgefilmtes Radio. Also, dass man nicht ständig hingucken muss und einfach dadurch, dass man es hört, was Sie erzählen, auch mit der nötigen Information versorgt wird.
Es muss beides leisten. Was stimmt, dass die Zuschauer morgens weniger Aufmerksamkeit haben als am Abend. Am Abend sitzt man, schaut das Heute-Journal oder die Heute-Sendung und konzentriert sich weitgehend darauf. Die Morgenmagazin-Zuschauer, viele jedenfalls, glaube ich, sind noch derweil aktiv. Die schenken sich Kaffee nach, die kochen vielleicht nochmal einen Kaffee, gehen raus in die Küche, die sind im Hotel und gehen zwischendurch ins Bad und kommen wieder raus und gucken dann, was läuft da. Und deswegen muss das Morgenmagazin als Informationssendung beides leisten, dass es durch das Verbale allein informiert, wie ein Radio, aber eben auch die Bilder liefert. Und der große Vorteil des Fernsehens ist ja, dass es Bilder hat. Und die Bilder sind das, was beeindruckt und was letztlich die Welt rundlaufen lässt. Man will das sehen. Und sonst, im Radio kann man die Bilder nicht sehen, da müssen sie sehr ausführlich beschrieben werden. Aber warum guckt alle Welt Fußball und hört sie nicht im Radio? Weil man die Bilder sehen will. Und das gilt für Katastrophen, für Vulkanausbrüche, für Rücktritte, für Zapfenstreiche, wie wir jetzt den vom Bundespräsidenten erleben, für die gilt das ganz genauso.
Ja, aber natürlich die Fußballreportage ist nach wie vor unheimlich beliebt. Ich will jetzt nicht dagegen sprechen, aber ja. Auch wenn man so jetzt selbst ZDF-Übertragungen sieht, die Kommentatoren kommen im Netz zumindest nicht gut weg.
Es wird sich aber etwas verschieben, glaube ich, bei der klassischen Trennung, die wir bisher noch haben zwischen Print, Radio und Fernsehen. Und das Internet ist eine Variante, die das schon zeigt, dass wir eine Mischung bekommen aus Text, aus Hörtext, wie es das Radio hat, und eben aus Bildern und auch aus Vortragen von Schrifttexten. Nichts anderes machen wir ja auch als Moderatoren. Und ich glaube, dass das Internet diese alten, getrennten Welten zusammenführt. Da gibt es einen, wenn man so will, einen Drift von bisherigen Genres, die irgendwie ineinander schieben und zusammenkommen. Wie das Ganze ausgeht, wissen wir noch nicht. Ich glaube auch noch nicht an das an den Tod der Zeitung und an das Sterben des gedruckten Wortes. Das wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Ist für uns kommunikativ ja sehr, sehr wichtig, dass wir das haben. Wir ernähren uns auch viel von der gedruckten Presse. Aber wir führen sie weiter und transportieren sie weiter an die Leute, die eben das nicht lesen konnten, die jene Aussage nicht in ihrer Heimatzeitung gefunden haben. Also es ist nicht das Entweder-Oder, es ist alles zusammen, und deswegen ist dieser neue Job, finde ich, eine Verbindung mit dem Alten.
Jetzt ist es kurz nach 10. Was machen Sie anschließend?
Wir haben jetzt noch eine Konferenz, werden über die Themen morgen sprechen, überlegen, wen wir einladen. Das wird tatsächlich sehr, sehr kurzfristig, auch erst im Laufe des Tages und des Nachmittags geplant. Oft steht erst am Abend fest, wer dann tatsächlich zugesagt hat und kommt. Und danach entscheiden wir, was morgen unser Top-Thema sein wird, was der Gesprächsgast um 7 Uhr sein wird, welcher um 7.30 Uhr. Also der Bau der Sendung entsteht wirklich erst am gegen Abend. Und der erste Baustein wird jetzt gleich in der Konferenz gelegt. Ich werde dann, wenn ich Glück habe, so um 12 oder 1 nach Hause fahren, werde dann essen, versuchen zu schlafen 2 Stunden. Dann habe ich ein bisschen Zeit, mich um Kinder zu kümmern, und abends haben wir dann schon die nächste Sitzung, wo wir dann den kommenden Tag ganz konkret vorbereiten.
Und wann gehen Sie ins Bett? Jetzt am Abend?
Zwischen 10 und 11.
Und Sie können schlafen?
mal so, mal so. Wenn irgendein Thema ist, was mich umtreibt, weil ich mich damit noch nicht sehr befasst habe, oder wenn wir einen spannenden Gesprächsgast haben und ich überlege dann noch, tja, was willst du denn eigentlich fragen, was noch nicht alle gefragt haben, dann tut es mir manchmal, fällt es mir schwer zu schlafen. Gerade wenn man auch denkt, Mann, du musst jetzt so verdammt früh raus, du musst schlafen, dann kann man es erst recht nicht. Aber ich hoffe, das gelingt mir noch, ja.
Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle, dass Sie möglichst lange durchhalten und nicht unter der Dusche stehen und sagen, was mache ich hier eigentlich? Und dass Sie schnell einschlafen und schnell aufwachen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Radio 1.